Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, als Predigttext wollen wir heute Morgen einen einzigen Vers hören, eben aus diesem gewaltigen sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, das uns ganz zentral in das Thema dieses Gottesdienstes hineinführt, Wort Gottes und Brot. Wir wollen hören auf Johannes 3, 6, Vers 35. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir loben dich und wir preisen dich und wir geben dir, unserem Herrn und Gott, alle Ehre, Lob und Preis. Danke, dass du uns heute beschenkst mit deinem heiligen und lebendigen Wort. Danke, dass du uns dieses Wort vom Brot des Lebens schenkst. Und wir wollen dich bitten, dass du es uns öffnest für unser Leben. Ich möchte dich bitten, Herr, für jeden Einzelnen, der gekommen ist, aber auch für jeden Einzelnen, der diese Predigt jetzt hört, dass du ihn ansprichst durch dieses Wort, durch diese Predigt. Das wird nur dann gelingen können, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr Jesus hat im Johannesevangelium sich immer wieder mit verschiedenen Bildern verglichen. Wer immer schon mal den Weg bis zum Büro oder vielleicht sogar bis oben zum Glockenturm durch unseren Kirchturm gemacht hat, dem ist das aufgefallen. Da haben wir diese sieben Ich-Bin-Worte ja hingeschrieben, an die Wand geschrieben, auf dass man auch, wenn man nicht in Gottesdienst kommt, aber eben durch die Kirchgebäude geht, dass man immer wieder mit dem Wort Gottes in Verbindung kommt, mit diesen wunderbaren, aussagekräftigen Bildern des Johannesevangeliums konfrontiert wird. Und über viele dieser Bilder wird ausgiebig gepredigt. Also denken Sie zum Beispiel an Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Nicht in Verbindung mit Psalm 23, da gibt es ganz viele Predigten drüber, auch ganz viele Bilder. Oder denken Sie an das Wort vom Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben halt, nicht? Johannes 15, auch ein ganz gewaltiges Bild, das immer wieder auch mit seinen Assoziationen, was es heißt Hirte zu sein oder Weinstock zu sein, ausgedeutet wurde. Aber beim ersten Ich-Bin-Wort, bei dem Brotwort, ist es so, dass es da so eine gewisse Zurückhaltung gibt. Nicht? Da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Also da habe ich noch nicht so viele Auslegungen drüber gehört, was es heißt, dass Jesus sich genau mit diesem Bild vergleicht, dass er Brot ist, Brot des Lebens. Aber dem wollen wir heute Morgen in der Predigt nachgehen. Wir wollen das aufnehmen. Wenn Jesus dieses Bild für sich selber gebraucht, dann dürfen wir auch ein Stück weit weiterdenken, was das heißt, wenn er sich vergleicht mit dem Brot. Und ich bin eingetreten in so einen Überlegungsprozess, was das heißt. Jesus, das Brot, was verbindet die beiden, was können wir daraus lernen? Und da war so viel, was mir gekommen ist, dass ich heute Morgen keine 3 Punkte habe, sondern 5. Aber keine Angst, dafür sind die 5 etwas kürzer. Wir kommen dann trotzdem pünktlich kurz nach 11 aus der Kirche raus. 5 Punkte, Jesus und Brot, beides muss aufgenommen werden. 2. Punkt, Jesus und Brot, beides erfährt unterschiedliche Wertschätzung. 3. Jesus und Brot, beides ist Grundlage zum Leben. 4. Jesus und Brot, beides kann nicht bevorratet werden. Und 5. Jesus und Brot, beides ist Grund zur Dankbarkeit. Das erste, Jesus und Brot, beides muss aufgenommen werden. Mir hat mal jemand in einer Situation gesagt, Anschauen allein reicht beim Brot nicht. Ich war auf Jagd in Österreich und war mit dem Jagdführer aufgestiegen und ich hatte mir nicht genügend Proviant mitgenommen. Ich hatte nur so 3 Energieriegel mitgenommen halt, nicht? Und hatte zwar gedacht, naja, so einen ganzen Tag laufen, das kriegst du schon hin, aber wir waren keine 2 Stunden unterwegs, da hatte ich die schon gegessen gehabt und jetzt wird es auf einmal Mittag und ich hatte furchtbaren Hunger. Und wenn man so läuft, so wie die Marathonläufer jetzt auch und so, da weiß man, da braucht man Energiezufuhr. Ich hatte nun nichts mehr zu essen, aber dieser österreichische Jagdführer, der wusste natürlich, wo wir hergingen, der packte dann riesige Berge an Wurst und einen riesigen Laib Brot aus. Oh, richtig so frisches Brot und wenn man Hunger hat und ich habe mich natürlich erst nicht getraut, was zu essen, man ist ja gut erzogen, nicht? Der Hunger bremst einen runter, man muss ja aufgefordert werden und die Österreicher, gerade so die Jäger, die haben es ja nicht so unbedingt mit dem Charme, dass er immer nur so perfekt ist, nicht? Und da hat er mich so angereinst, anschauen allein reicht nicht, nicht? Muss schon essen, ne? Und hat er mich eingeladen, habe ich auch kräftig zugelangt, denn wenn ich es nur angeschaut hätte, dieses Brot, was er damit auf den Berg geschleppt hätte, Da hätte ich keine Energie daraus gewonnen. Das ist ganz selbstverständlich, nicht? Das müssen wir schon essen, um die Energie zu bekommen halt. Das müssen wir aufnehmen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und bei Jesus ist das genau dasselbe. Wir müssen ihn aufnehmen. Wir müssen ihn aufnehmen, in unser Leben hineinnehmen, wirklich essen, wirklich in uns hineinnehmen, dass er wirklich uns helfen kann. Wir werden nächsten Sonntag Abendmahl haben. Das hat Jesus ja selber gesagt. Das ist mein Leib. Wenn wir Brot essen, wirklich, dass wir das verinnerlichen. Natürlich können wir Jesus nicht physisch essen, sondern wir nehmen Jesus auf, wenn wir sein Wort hören, diesem Wort glauben und dann der Heilige Geist in uns kommt. Der Geist Gottes, der Geist Christi. So geht das mit Jesus. Das Brot, ganz normal, nicht das aus Gerste, Weizen, was immer gebacken wird, das können wir richtig über den Mund essen. Aber Jesus nehmen wir auf durch das Hören auf das Wort und dann kommt der Heilige Geist in uns. Und nur dann, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir auch Jesus in uns. In Römer 8 heißt es, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Man kann getauft sein, konfirmiert sein, kirchlich geheiratet haben, Haufen Kirchensteuer bezahlt haben, auch ein ehrbares Leben führen, halt noch alles gut finden, was in der Bibel steht. Aber dadurch habe ich Christus noch nicht aufgenommen, bin auch noch kein Christ. Das alte Evangelistenschlagwort, nicht? Man wird nicht zum Auto dadurch, weil man in der Garage übernachtet. Nicht? Nur dadurch wird man Christ, wenn man Christus aufnimmt. Und nochmal, auch wenn ich das immer wiederholen muss, das geschieht durch das Lesen des Wortes Gottes, wenn dann das Wort, das eben Gott selber ist, Wohnstätte in uns nimmt und dann der Geist sich in uns entfalten kann. Der berühmte dänische Philosoph Kierkegaard hat einmal gesagt, es kann einer über das ganze Christentum vorzüglichst Bescheid wissen. Sofern er Christus nicht aufgenommen hat, ist er ein Heide. Ich sage dieses Wort noch einmal, es kann einer über das ganze Christentum vorzüglich Bescheid wissen, sofern er aber Christus nicht aufgenommen hat, ist er ein Heide. Und nicht nur, dass das Kierkegaard sagt, Jesus selber sagt das auch nicht. Denken wir nochmal an dieses Weinstockwort, Johannes 15, Jesus Christus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Darum geht es. Brot taugt nicht nur zum Anschauen. Das ist ganz nett, wenn der Abendmahlstisch so schön geschmückt ist, wenn wir die Trauben und das Brot haben. Aber zur Stärkung am Körper müssen wir dieses Brot schon in uns aufnehmen. Und genauso ist es mit Christus. Christus taugt nicht zum Anschauen. Der muss aufgenommen werden. Und deshalb möchte ich diesen ersten Punkt, wie ich alle weiteren vier Punkte auch schließen werde, mit einer kleinen Frage. Wie ist es denn mit deinem Leben? Hast du Christus schon aufgenommen? Ist er in dir drin? Und wenn du das nicht von ganzem Herzen mit Ja beantworten kannst, dann möchte ich dich so ein bisschen auffordern, halt nicht so wie mein Jagdführer damals, halt nicht hier. Du musst schon essen, halt nicht. Anschauen allein reicht nicht. Dann möchte ich dich einladen im Namen des allmächtigen Gottes. Nimm Jesus in dein Leben auf und das tust du, wenn du immer wieder auf sein Wort hörst, es liest und ihn bittest, dass er mit seinem Geist in dir Wohnstätte nimmt. Jesus und Brot, beides muss aufgenommen werden. Der erste Punkt. Der zweite Punkt. Jesus und Brot, beides erfährt unterschiedliche Wertschätzung. Brot erfährt unterschiedliche Wertschätzung. Das möchte ich kurz auslegen. Und zwar von einer Geschichte eines englischen Journalisten bei der Times. Der hat einen Versuch gemacht, weil er viel in der Welt rumkam. Hat er ein Experiment gemacht und hat an unterschiedlichen Plätzen der Welt 3 Pfund Brot zum Verkauf angeboten. Und zwar ist er hingegangen, hat sich an belebte Plätzen von Großstädten hingestellt und hat Brot hingegeben und hat gesagt, was seid ihr bereit dafür zu geben? Wie viele Stunden, wie viele Minuten wollt ihr dafür arbeiten? Das hat er als erstes gemacht in New York, kurz nach den Terroranschlägen. Da ist er ganz schnell verhaftet worden, weil wir gedacht haben, der spinnt hier, bietet Brot gegen Arbeit an, halt nicht. Und er hat niemanden gefunden, der ihm dafür irgendwie Arbeit gegeben hätte, für diese 3 Pfund Brot. Dasselbe hat er in Hamburg gemacht. In Hamburg, das sind die Hanseaten, die sind so nett wie wir Bremer hier halt, nicht? Die haben milde gelächelt halt, nicht? Haben ihm zugenickt, aber kein Mensch in Hamburg ist bereit gewesen, auch nur 5 Minuten für 3 Pfund Brot zu arbeiten. Das war es ihnen nicht wert. Dann war er in Südostasien, ist in Laos gewesen. In Laos war es schließlich so, dass mehrere Menschen bereit waren, drei Stunden für ein 3-Pfund-Brot zu arbeiten. Für jedes Pfund Brot eine Stunde. Und dann ist er schließlich in Neu-Delhi gewesen, in einem Slum-Viertel. Und da hat er auch mit diesem 3-Pfund-Brot gewedelt. Und da waren innerhalb von 5 Minuten über 100 Menschen bereit, jeder einen ganzen Tag zu arbeiten, nur für diese 3 Pfund Brot. Brot erfährt unterschiedliche Wertschätzung in dieser Welt und die Älteren unter uns, die können davon ein Lied singen, die wissen, wie das gewesen ist, 1945 nach dem Krieg, die Vertriebenen oder wenn man hier ausgebombt war, was es damals hieß, 3 Pfund Brot zu haben, frisch gebacken. Was es heute bedeutet, nicht? Unterschiedliche Wertschätzung. Brot erfährt unterschiedliche Wertschätzung. Da dürfen wir auch heute an Erntedank dran denken. Aber bei Jesus ist das ganz genauso. Jesus erfährt unterschiedliche Wertschätzung. Wissen Sie, ich habe wirklich noch niemanden kennengelernt, der Jesus jetzt wirklich komplett nicht wertgeschätzt hätte. Selbst die Muslime, selbst die Atheisten schätzen Jesus. Die einen sagen, er ist ein weiser Lehrer. Humanisten sagen, es ist ein vorbildlicher Mensch. Für andere ist es ein Wohltäter der Armen. Und wiederum für andere ein Religionsstifter. Und das könnte man jetzt weiterführen, diese Kette von Wertschätzung, was Jesus alles ist. Da steckt auch viel Richtigkeit drin. Aber das trifft nicht alles das, vor allem nicht den Kern, was Jesus wirklich ist. Jesus wirklich kennengelernt, Jesus wirklich wertzuschätzen, kann ich dann sowieso erst, wenn der Heilige Geist, da haben wir im ersten Punkt drüber gesprochen, in mir ist. Nur wenn ich den Heiligen Geist habe, kann ich ihn Herr nennen. Und das ist die Wertschätzung, derer Jesus bedarf und die er haben will. Dass wir nicht nur sagen, du bist ein toller Mensch, du hast viel Gutes getan und bist ja irgendwie vorbildlich, sondern dass wir über diesen Jesus eines von ganzem Herzen sagen. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Du bist mein Herr und mein Gott. Das ist das Bekenntnis, das der ungläubige Thomas vor dem Auferstandenen abgibt. Jesus, mein Herr und mein Gott. Und das ist die Wertschätzung. Unter der macht es der Gott dieser Welt nicht. Das andere ist alles richtig, nicht? Aber das gibt dem nicht den Wert, den er hat. Das ist genauso, als wenn Sie zur Queen nach England kommen, nicht? Und sagen Sie, das ist die Frau, die so viele Hunde hat, nicht? Das ist nicht falsch. Aber das ist nicht die Wertschätzung, die Sie dieser Person gegenüberbringen, nicht die Königin über England, nicht Herrscherin über das Empire, all diese Dinge. Und genauso bei Jesus. Alles andere, das sind nur Nebenkriegsschauplätze. Das Wichtigste an Jesus Christus ist, dass er der Herr dieser Welt ist, dass er der Gott meines Lebens ist. Und ich hoffe, dass diese Wertschätzung von euch und uns allen heute Morgen so geteilt wird, dass wir das alle von ganzem Herzen sagen können. Jesus, mein Herr und Gott, über all das andere können wir uns darüber freuen, dass er ein Wohltäter ist, der Kranken, Armen, Verzweifelten hilft. Wunderbar, aber er ist Herr und Gott. Und nochmal, drunter tut's dieser Jesus nicht. Und da möchte ich dich jetzt fragen, zum Abschluss dieses zweiten Punktes, ist das die Wertschätzung, die du dem Herrn Jesus gegenüberbringst, dass du das wirklich sagen kannst, geführt durch den Heiligen Geist, Jesus, mein Herr und mein Gott? Ein drittes. Jesus und Brot, beides ist Grundlage zum Leben. Grundlage zum Leben. Da eine kurze Geschichte, wie ich erlebt habe, wie Brot Grundlage für alles ist. Wir hatten in meiner alten Gemeinde im Siegerland eine Partnergemeinde in Rumänien. Das war eine ungarischsprachige reformierte Minderheit, eine kleine Gemeinde. Die waren sehr verarmt. Wir haben da versucht zu helfen und irgendwann haben wir die eingeladen zu uns nach Deutschland. Haben den Bus bezahlt, die sind zu uns rübergekommen halt. Wir wollten ihnen richtig was bieten. Da waren so 30 Geschwister aus Ungarn. Das sind unglaublich gastfreundliche Leute, unglaublich nette Menschen gewesen. Wirklich, also vorbildlich, wann immer wir unten gewesen sind. Die haben ihr letztes Hemd für uns gegeben. Da wurden die Hühner geschlachtet. Ich bin mal bei einer Frau zu Hause gewesen, die hatte 2 Hühner. Da kam ich mit meinem Kollegen zu Besuch und hat sie das eins von den Hühnern geschlachtet, nur damit die für uns was zu essen machen konnte. Was glauben Sie, das war vielen unserer Gemeindeglieder so gewesen, wenn sie unten gewesen waren halt. Und als die jetzt hochkamen zu uns nach Deutschland, da haben wir gesagt, jetzt lassen wir es aber richtig krachen. Die Woche, wo die hier sind, da bieten wir denen das Beste vom Besten halt, nicht? Und da haben wir mit denen Ausflüge gemacht und eingeladen. Und so der Höhepunkt, nicht? Der war Köln und da haben wir den Kölner Dom gezeigt, eine Rheinfahrt gemacht und auch mittags sie zum Mittagessen eingeladen halt. und hatten ein schönes Restaurant ausgemacht, halt nicht. Ich hatte dann ein schönes Menü bestellt mit Vorsuppe, Hauptgang und dann Nachspeise. Und dann kam die Vorsuppe halt nicht und dann aßen die Ungarn nicht. Und irgendwie stockte das jetzt so ein bisschen. Ich dachte, was ist denn los? Und man sah auch so, die Stimmung war so ein bisschen, man hörte so ein Grummeln, während die sonst immer ganz freundlich waren. Man merkte so eine Atmosphäre so ein bisschen. Dann kam dann so der Partnerpfarrer und sagt zu mir, Olli, so einem gebrochenen Deutsch, Ungarn müssen immer Brot haben beim Essen, sonst essen Ungarn nicht. Brot, Grundlage, Brot, Grundlage. Dann habe ich schnell den Kellner geholt und gesagt, bringen Sie irgendwas an Weißbrot, schneiden Sie auf, nicht? Und dann haben Sie es gebracht. Die Ungarn essen keine Mahlzeit ohne Weißbrot. Das war mir bis dahin nie aufgefallen halt. Ich hatte das nicht berücksichtigt. Und so toll dieses Essen war, was wir dort in diesem wunderbaren Restaurant bereitet hatten, denen fehlte die Grundlage, das Weißbrot. Und sobald die Weißbrotschnitten da waren, da haben die aber die Suppe gelöffelt und alles gegessen, da war alles prima. Brot war für die Grundlage. Und so ist es nicht nur für diese Ungarn gewesen, tatsächlich mit dem gebackenen Brot, sondern wir haben das ja auch in unserer Umgangssprache, nicht? Brot ist so die Grundlage für alles. Also schon der alte römische Schriftsteller Juvenal hatte gesagt, nicht, was brauchen die Menschen? Panem et circenses, Brot und Spiele. Wenn wir so sagen, wenn einer wirklich aufs absolute Existenzminimum runtergesetzt wird, da sagen wir, er lebt bei Wasser und Brot, nicht? Mehr braucht es nicht, aber das sind die wesentlichen Dinge, die ein Mensch braucht. Oder auch unsere Werbeaktion hier bei der evangelischen Kirche seit vielen Generationen, Brot für die Welt, nicht? Das ist so ein sehr treffender Slogan, da weiß jeder, was mit anzufangen, da weiß man, es geht nicht nur um das Eigentliche mit Mehl gebackene, sondern das Wesentliche, dafür steht Brot als Grundlage für allen Leben, Brot als Grundlage für alles. Jetzt vergleicht sich Jesus mit dem Brot als Grundlage und genauso ist es bei Jesus, er ist Grundlage, aber viel stärker noch als dieses Brot, was gebacken ist, was ja häufig symbolisch gemeint ist, ist Jesus wirklich die Grundlage für alles. Jesus ist die Grundlage für alles. Und da müssen wir heute an Erntedank nochmal ganz neu drüber nachdenken. Jesus ist alles. Alles, was wir sind und haben, kommt von Jesus. Er hat alles geschaffen. Er ist der Schöpfer. Da schreien die Leute immer schon, das weiß ich schon. Hallo, das darf aber nicht sagen. Nicht? Das ist doch die erste Person der Trinität. Der Vater ist doch der Schöpfer. Ich lese Ihnen jetzt mal ein paar Stellen aus der Bibel vor. Wer das noch nicht weiß, dass Jesus der Schöpfer ist, der offenbart nur seine Bibelunkenntnis. Kolosser 1, hören Sie gut zu. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Jetzt kommt es. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Thron oder Herrschaften oder Mächte und Gewalten. Dann heißt es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Alles, alles von Jesus. Dein ganzes Leben. Der heutige Tag, dein ganzes Geld, deine Intelligenz, alles verdankst du nur Jesus. Nächster Bibeltext, Hebräer 1, dieses gewaltige erste Kapitel, nicht im Hebräerbrief, nicht? Ich mute euch das mal zu, weil manche Leute das nicht wissen, dass Jesus auch der Schöpfer ist, nicht? Nachdem Gott vor Zeiten vielfach auch in vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern und den Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Durch Jesus ist die Welt gemacht. Oder Johannes 1, der Prolog des Johannesevangeliums halt, nicht? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und dann heißt es, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jesus, liebe Brüder und Schwestern, ist die Grundlage von allem. Die Grundlage von allem. Ich werde immer wieder gefragt, warum haben wir eigentlich die Gesangbücher ausgetauscht, damals vor 2 Jahren? Wir hatten doch hier, die waren doch alle intakt, nicht? Das EG, das evangelische Gesangbuch. Erstens standen da viele nicht-christliche Lieder drin, die haben keinen guten Inhalt gehabt. Und zweitens ist das, was wir jetzt singen, ein klares Jesus-Gesangbuch. Das können Sie immer wieder sehen am ersten Lied, was in einem Gesangbuch drin steht halt, nicht? In diesem Gesangbuch, was wir jetzt singen hier, in diesem Gemeinschaftsliederbuch halt, nicht? Erste Lied, Jesus ist kommen, Gott ewiger Freude. Und da heißt in der Strophe 8 halt, Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Die Ursache zum Leben. Jesus Christus ist die Grundlage zum Leben, die Ursache zum Leben. Das ist das Entscheidende, das Allerwichtigste. Und alles, was in deinem Leben ist, funktioniert. Alles, was du erlebt hast, verdankst du alles nur Jesus Christus. Alles. Wenn du das heute auch nur ansatzweise verstanden hast, dann das heute wirklich ernte Dank für dich. Weil wenn man das verstanden hat, was Jesus getan und gemacht hat, als Grundlage meines Lebens, da kann man nur die Hände falten und Dank sagen. Und nicht nur für das, was hier ist, das ist ja das Wunderbare, nicht nur, dass wir danken dürfen für Ernte, für Autos, für Häuser, für Kinder und Enkel, für Geld und Gesundheit und was weiß ich auch alles. Nein, wir dürfen auch vor allen Dingen immer wieder danken für das Erlösungswerk auf Golgatha, was der Herr für uns getan hat. Und dass wir wissen dürfen, weil wir an ihn glauben, wie es dann weiter heißt im 6. Kapitel, wir ein ewiges Leben haben werden. Halleluja, das ist was ganz Wunderbares. Brot und Jesus, beides Grundlage zum Leben. Ein viertes. Jesus und Brot, beides kann nicht bevorratet werden. Ich weiß natürlich, die Hausfrauen sagen wieder, wenn der mal wüsste, Brot kann man auch einfrieren halten, nicht? Dann hält sich das so 4-5 Monate, das meine ich nicht. Bevorratet meine ich damit, Jesus und Brot, man kann beides jetzt nicht so einmal zu sich nehmen und dann reicht es die nächsten 3 Monate, nicht? Sondern beides, sowohl die Nahrungsaufnahme, wie auch das geistige Wachstum im Heiligen Geist, muss immer und immer und immer wieder geschehen. Wir wissen das von den Ernährungsexperten, die sagen uns, nicht einmal am Tag essen, sondern am besten so 4-5 Mahlzeiten. So immer wieder was auch zu sich nehmen, immer so ein paar Häppchen zu sich nehmen. Essen können wir auch nicht sagen, wir essen jetzt einmal und dann jetzt 3 Wochen nicht, aber dafür nehmen wir richtig Kalorien zu uns. Da muss man trotzdem wieder, hat man am nächsten Tag wieder Hunger. Ich habe das mal erlebt, war auf einer Jungschaft-Freizeit, nicht, Jungschaftleiter, nicht, und von Theologie habe ich vielleicht ein bisschen Ahnung, aber von Ernährungsgewohnheiten überhaupt gar keine, nicht. So ein riesen Camp, nur Jungs so zwischen 9 und 13 Jahre alt, nicht, und wir haben dann richtig eingekauft gehabt, haben so gedacht, das reicht so für 5-6 Tage, richtig Brot auch gekauft. Und dann alles, was man so aufs Brot schmiert, Nutella und Marmelade, hatten den ersten Tag hinter uns gebracht. Die Jungs hatten richtig Fußball gespielt, Geländespiel und dann abends haben wir die Brot und das Nutella auf den Tisch gestellt. Und das darf ich Ihnen sagen, stellen Sie nie hungrigen Jungs frisches Brot und Nutella auf den Tisch halt, nicht? Das war dann so, dass tatsächlich am ersten Abend komplette Brot alles weg war. Was wir dachten, das hält 4 Tage, alles weggegessen, die Jungs hatten alles weggespachtelt halt, nicht? Konnten wir auch nicht bevorraten. Am nächsten Tag mussten wir wieder fahren und einkaufen, weil die hatten am nächsten Tag natürlich wieder Hunger. Brot kann man nicht bevorraten. Und genauso ist es bei Jesus, ist es mit dem Wort Gottes. Das brauche ich immer, immer wieder neu. Und wenn ich einen Tag nicht gegessen habe, da habe ich Hunger. Und wenn ich einen Tag nicht in der Bibel gelesen habe, liebe Brüder, habe ich auch Hunger. Der Widersacher, der ist nur so dreckig und gemein, dass er uns dann immer wieder so überlistet halt, nicht? Dass er dieses geistliche Hungergefühl unterdrückt halt, nicht? Und der will uns ja gerne geistlich verhungern lassen. Nein, wir können weder Jesus noch das Brot bevorraten. Wir müssen uns immer wieder täglich das zuführen, sowohl das, was wir für den Leib brauchen, wie auch das, was der geistliche Mensch bedarf. Deshalb rufe ich ja immer wieder dazu auf, lest täglich in der Bibel, immer wieder neu. Und ich sage das einfach als euer Pastor, ich werde es euch immer wieder sagen, ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament, das halte ich so für die Grundversorgung, dann habt ihr das Wesentliche getan. Und ihr werdet merken, wenn ihr das permanent tut, wie das eurem geistlichen Menschen gut tut, halt, nicht? Das ist wie mit dem Essen. Wenn ich mich als Kind von meinen Eltern gesund ernährt habe, wenn ich immer genug Milch hatte, genug Vitamine, Mineralien, Obst und alles, dann werde ich später als Erwachsener merken, wie ich davon zehre. Und wenn ich als Kleinkind immer nur Weißbrot und Nutella hatte, halt, nicht, dann werde ich merken als erwachsener Mensch, wie das sagen uns die Ärzte und der Ernährungsberater, wie das auch dann einen Schaden nimmt. Deshalb ernährt euch immer gut, sowohl für den Leib, das tut, aber vor allen Dingen, das ist noch wichtiger, eben mit der geistlichen Nahrung, mit dem Wort Gottes. Und auch da möchte ich dich jetzt fragen an diesem Punkt. Wie sieht es eigentlich mit deinen täglichen Portionen Jesus Christus aus? Bist du da geistlich gut versorgt? Oder hat der Widersacher dich schon in so eine Ecke gestellt, wo du denkst, naja, brauche ich alles nicht und schickt dir so alle 14 Tage mal Gottesdienst zu gehen? Täglich eine Portion Jesus, denn weder Brot noch Jesus kann man bevorraten. Und ein fünftes und letztes. Jesus und Brot, beides ist Grund zur Dankbarkeit. Beides ist Grund zur Dankbarkeit. Ich habe das eben schon angedeutet, halt nicht, das wissen die Älteren, die noch Hunger erlebt haben. Es sind ja einige Brüder auch unter uns, die im Krieg gewesen sind, einige Schwestern, die Vertreibung erlebt haben, was es heißt, Hunger zu haben. Und wenn man das erlebt hat, sieht man Brot mit anderen Augen als jetzt meine Generation oder auch noch die Generation meiner Kinder, denen das alles selbstverständlich ist, die auch kein Problem haben, so ein Pausenbrot wegzuschmeißen. In meiner alten Gemeinde hatten wir einen Presbyter, Gerhard Bender, einen ganz frommen, lieben Mann, der mittlerweile auch schon heimgegangen ist und der hat mir einmal etwas ganz Bewegendes erzählt, eine Geschichte, wie er 1946, kurz vor Weihnachten, mit seiner Mutter, der Vater war noch im Krieg oder beziehungsweise in Gefangenschaft, die saßen und hatten nichts mehr zu essen. Und wie die Mutter dann vor den Kindern die ganze Not im Gebet vor den Herrn Jesus gebracht hat und gefleht hat, um was zu essen. wie die rausgehen, draußen zwei Brote von einer Nachbarin hängen, die Nachbarin hingehangen hatte. Die das als Gebetserhörung gab, das war für ihn so das Glaubenserlebnis, was ihn dann als kleinen Jungen zum Glauben geführt hat. Aber, sagt er, du glaubst nicht, wie uns dieses Brot geschmeckt hat, was wir dann gegessen haben, was wir wirklich aus der Hand Gottes genommen haben. Aber er sagte, ich kann bis zum heutigen Tag kein Brot wegschmeißen. In meinem Haus wird kein Brot weggeschmissen, obwohl er sich es finanziell hätte leisten können. Er sagte, ich muss alles Brot einfach essen, weil ich so dankbar bin um das Brot, wirklich auch das, was er erlebt hatte, dass er Brot zu essen hat. Dieser Mann war dankbar für das Brot, für das tägliche Brot, was er hatte, immer wieder neu. Und das ist mir so nach dieser Begegnung sehr lange nachgegangen, dass ich einfach auch dankbar sein darf für das tägliche Brot, was der Herr mir gibt. Dass ich in so einem wunderbaren Land leben darf, wie der Bundesrepublik Deutschland, in dem ich so reich leben darf mit euch und Ihnen allen zusammen. Ich weiß nicht, was ihr monatlich überwiesen bekommt, von wem auch immer, oder was euer Einkommen ist, aber eins weiß ich, keiner von uns, der hier sitzt, muss Hunger leiden. Wir haben alle genug zu essen. Und das ist Grund zur Dankbarkeit. Deshalb steht auch heute das Brot auf dem Abendmahlstisch, dass wir uns wirklich einfach nochmal sagen dürfen, wow, wie gut geht es uns eigentlich, dass wir gesund zu essen, dass wir genug zu essen haben halt nicht. Denn das ist nicht selbstverständlich in dieser Welt, wo es über 1 Milliarde hungernde Menschen gibt. Da geht es nicht heute darum, warum das so ist, da kann man andermal drüber nachdenken. Wir, die wir privilegiert sind, wir dürfen heute Dank sagen dem Herrn Jesus dafür, dass er uns mit all dem versorgt, was wir brauchen. Wenn ihr nachher Mittag esst, und ich wünsche euch jetzt schon guten Appetit zu eurem Mittagessen. Wir haben Leute heute kein Mittagessen in der Kirche, weil die nicht kommen können halt, aber ich wünsche euch guten Appetit bei eurem Mittagessen, wo immer es einnimmt. Dann dankt unserem Herrn und Gott dafür. Dankt ihm dafür, dass er euch mit dem täglichen Brot versorgt. Aber noch wichtiger als dieses tägliche Brot, was wir alle heute haben werden, wofür wir dankbar sind, noch wichtiger als das tägliche Brot ist das, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus Christus für uns sich hingegeben hat. Dass er seinen Leib dahingegeben hat, dass er gestorben und auferstanden ist und dass wir Anteil haben an der Ewigkeit. Dass wenn wir an seinem Leib Anteil haben, auch ebenfalls Anteil haben am Sieg über den Tod. Und wenn das der Heilige Geist in dein Herz hineingeschrieben hat, was das bedeutet, dass es nicht nur meine leeren Worte sind, sondern dass du das wirklich verstehst, dann wird für dich wirklich Erntedank. Und zwar eine Ernte, für die du gar nichts getan hast, die ganz allein der Herr Jesus getan hat, nicht? Der in die Erde ging, der in das Grab gelegt wurde und der auferstanden ist, nicht? Und diesem Aufblühen durch seine Auferstehung letztlich ewiges Leben gab, dass du bekommen darfst, dass du ernten darfst, allein wenn du an ihn glaubst. Aber wenn der Herr dir das geschenkt hat im Heiligen Geist, dann wirst du nur eins tun, dann wirst du nur die Hände falten, wirst immer sagen, danke Herr für das, was du mir geschenkt hast. Sowohl für das tägliche Brot, was du mir auf Erden gibst, aber noch viel mehr dafür, dass ich von dir dem Brot des Lebens essen darf und dass ich deshalb wissen darf, dass ich nie mehr hungern muss und dass ich nimmermehr zu dürsten brauche, weil ich in der Ewigkeit bei dir bin. Möge der Herr, unser Gott, dieses Wort an deinem Leben segnen. Ich rufe es dir noch einmal zu. Jesus Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.